Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Emotionskompass. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute wieder zuhören möchtest. Heute habe ich ein Interview tatsächlich mitgebracht. Ein Interview, was mit mir geführt wurde in einem anderen Podcast. So. Ich poste euch das Interview und den Podcast von der lieben Luisa unten in die Shownotes. Und ich habe mir aber zeitgleich gedacht, so, das wäre irgendwie auch cool für meinen Podcast, weil ich da einfach nochmal auf ganz viele Sichtweisen eingehe, darauf eingehe, auf so Basics von unserem Nervensystem. Und ich glaube, zwischendurch ist es nicht schlecht, mal wieder so eine kleine Erinnerung zu haben oder so einen kleinen Deep Dive zu haben. Was tut denn unserem Nervensystem eigentlich gut? Was braucht unser Nervensystem eigentlich? Was sind denn Schutzmuster? Was sind denn so vielleicht auch Schema, die aktiv sind? Und ja, wie kann man da vielleicht in die Tiefe hintauchen und was kann man da im Alltag für sein Nervensystem machen? Und deswegen haben wir gedacht, lade ich dieses Interview, was die Luisa mit mir geführt hat, auch in meinem Podcast hoch. Und darauf freue ich mich einfach riesig, dass ich euch da wieder so ein paar Basics mitgeben darf. Und ich wünsche euch einfach super, super viel Spaß in dieser Folge. Also wichtig hierbei ist auch, wenn ihr zuhört, ich wurde quasi interviewt. Deswegen rede ich auch quasi nicht so, wie ich in meinem Podcast reden würde, sondern eben wie in einem Interview. Aber ja, vielleicht ist es ja etwas, was euch catcht und wo ihr euch wieder ein paar Basics rausziehen könnt. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir da Feedback gebt. Und ja, freue mich, dass ihr zuhört und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge hier im Seelenstudio Podcast. Heute habe ich wieder einen lieben Gast dabei, die Bettina Erlacher, die liebe Betty. Ich freue mich, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor, wer bist du und was machst du Schönes?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, für das, dass ich da ein bisschen meine Expertise teilen darf in deinem Podcast. Ja, an diejenigen, die das jetzt eh schon mitgehört haben, ich bin die Betty, ich komme aus Österreich, aus dem wunderschönen Kärnten und ich bin psychologische Beraterin und habe mich ganz intensiv auf das Nervensystem-Thema fokussiert, beziehungsweise mache schemapsychologische Arbeit, wo wir einfach ganz, ganz tief in Muster und in Schema eintauchen und in neuronale Verbindungen, die da so in deinem Kopf ablaufen, wenn irgendwelche Schutzmuster auftreten. Und wenn es um Veränderung geht, muss man natürlich sehr tief tauchen. Und da grabe ich mit meinen Klienten tagtäglich herum.
Sehr, sehr spannend. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon die erste Parallele, dass das Nervensystem ein Thema ist, was uns beide beschäftigt. War das etwas, wo du gesagt hast, hey, das finde ich jetzt so spannend, da gehe ich rein? Oder gab es eine persönliche eigene Geschichte? Wie bist du genau dorthin gekommen? Weil ich selbst bin auch, sag ich mal, mit so klassischen Themen wie jetzt Mindset oder so in die Coaching-Bubble gekommen und habe diesen körperlichen Ansatz dann nochmal viel später vertieft. Wie war deine Journey? Warum ist das für dich so ein großes Thema geworden?
Genau so war es bei mir auch. Also ich habe auch mit diesen Mindset- und Persönlichkeitsentwicklung gestartet und habe so die Klassiker an Büchern aufgesaugt und Ausbildungen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Mindset gemacht und habe dann auch eben die Schematherapie begonnen und habe das ganz, ganz spannend gefunden, da so tief herumzutauchen und habe einfach für mich selber auch ganz, ganz viel mitgenommen, ganz, ganz viel verändert und ja, ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Und trotzdem gab es irgendwann mal so einen Moment vor ein paar Jahren, wo ich am Frankfurter Flughafen saß tatsächlich, nachdem ich mein erstes Buch publiziert habe und da mit dem Verlag dann halt auf der Messe war. Und dann habe ich von meinem Finanzamt eine Mail bekommen mit einer richtig fetten Nachzahlung und Vorauszahlung. Also du kennst es eh, es wird dann halt irgendwann halt angepasst nach diesen 3 Jahren Selbstständigkeit, wo ja dann einfach mal so offiziell angepasst wird, wie viel musst du zahlen, etc. Und habe diesen Brief bekommen und bin am Frankfurter Flughafen in so eine fette Panikattacke gelandet, wo ich im Nachhinein wirklich überhaupt nicht verstanden habe, wieso passiert mir das. Also ich habe dann die Panikattacke durchlebt, habe das auch natürlich selber wahrgenommen, habe auch gecheckt, was da jetzt gerade los ist. Und bin dann nach Hause geflogen, habe es irgendwie geschafft, zu Hause heile anzukommen. Und nach ein paar Tagen habe ich mir gedacht, ich weiß so viel. Ich weiß so viel und wieso, wieso habe ich denn trotzdem meine Panikattacke? Das verstehe ich überhaupt nicht. So, wieso sitze ich da am Flughafen und kriege keine Luft mehr wegen einer Zahlung, die ja halb so wild ist? Und ich habe dann einfach mal ein bisschen so begonnen zu googeln und habe mich dahinter gefragt, okay, wieso ist es so? Und bin dann natürlich darauf gekommen, okay, Panikattacke, körperliche Reaktion, wo einfach dann der Kopf noch viel verstärkt. Und dieses körperliche Reaktion, das war für mich in dem Falle ganz neu, weil ich dann erst verstanden habe, okay, der Körper hat einfach wahnsinnig viel gespeichert und irgendwas wurde da erinnert, irgendwas wurde da getriggert und du kannst mit dem Kopf noch so viel verstehen. Wenn dein Körper es anders abgespeichert hat, dann wird dein Körper reagieren, noch bevor du überhaupt bewusst weißt, was los ist. Und so bin ich dann eigentlich auf dieses ganze Nervensystem-Thema gekommen, weil ich dann erst verstanden habe, wow, wir haben ein Körpergedächtnis. Wir haben Gefühle und Emotionen, die unabhängig sind von unserem Kopf. Ja, wir können Dinge steuern mit unserem Kopf und trotzdem ist aber der Körper im Endeffekt noch mal viel, viel stärker. Und seitdem habe ich das halt irgendwie, ich war davor ganz am Anfang in meiner Coaching-Szene total in diesem spirituellen Bereich. Dann bin ich sehr in diesen Kopfbereich gekommen, in diesen geistigen Bereich und dann waren die beiden so vereint. Und ich habe halt auf den Körper vergessen. Und jetzt ist es so, Körper, Geist, Seele ist vereint. Fühlt sich auch zum ersten Mal oder seit Jahren eigentlich, seitdem ich das Nervensystem-Thema ja, in meine Coachings einbaue, fühlt sich es erst stimmig an. Ganz spannend.
Ja, mega geil. Danke fürs Teilen. Da
Sehr
kann ich echt
gerne.
vieles
Relaten.
parallel zu mir sehen. Ist total spannend, weil wirklich, ich meine, diese Kopfthemen werden ja auch einfach von der Gesellschaft gesteuert, ja, von der Schule. Es geht immer um richtig und falsch und gut sein und drüber nachdenken und analysieren. Und diesen spirituellen Anteil, den kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass gefühlt alle mit einer Kokosnuss unter der Palme sitzen oder sich irgendwelche Räucherstäbchen anzünden. Ja, das ist es natürlich auch nicht. Aber es war bei mir genauso. Also wir erfahren uns natürlich auch über diese Dinge. Aber es war bei mir ähnlich, wo du gesagt hast, Körpergedächtnis. Irgendwann reicht das, was du im Kopf lernst, nicht mehr aus. Und das, was du in
Absolut.
Büchern liest, auch nicht. Ich hatte irgendwann sogar bei mir den Punkt, dass ich zu viel Theorie hatte und dass es das schlimmer gemacht hat. Ja, kennst du das, wenn du irgendwie Symptome hast und nachts um drei googelst, da denkst du dir, du bist
Absolut.
todkrank, ja?
Ja.
So war das bei mir. Und ich hatte 2017 schon mal so eine Phase, wo es mir auch schlechter ging mit monatelang Schwindel und dann vor 2 oder 2,5 Jahren genau das Gleiche, weil, wie du sagst, der Körper hat das so tief gespeichert und dann schickt er dir die Angst, weil er will diese Erfahrung von damals natürlich nicht nochmal erleben. Wenn du damit aber überhaupt nicht bewusst umgehst, passiert es genauso. Und das war auch mein Grund, da mich überhaupt erstmal mit zu beschäftigen.
Voll. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, dieses, ich hatte dann irgendwann zu viel Theorie. Wir versuchen uns halt immer mit dem Kopf an Lösungen zu knüpfen und irgendwie mit dem Kopf dann für Sicherheit zu sorgen. Aber die körperlich gefühlte Sicherheit bleibt halt aus. Und ich habe für mich dann auch irgendwann gemerkt, so diese spirituelle Bubble und diese extreme Mindset-Bubble, die haben mir halt schon auch jahrelang dabei geholfen, das, was in mir war, wegzuregulieren. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, okay, das, was eigentlich wirklich da ist, was wirklich gefühlt werden will, was einfach mal raus will, was vielleicht schon seit Jahren in mir unabgeschlossen steckt, Körpergedächtnis etc., lasse ich gar nicht raus, indem ich mir sage, ja, ich darf einfach nichts Negatives denken, weil sonst manifestiere ich mir ein negatives Leben. Also auch dieses Manifest, du lachst und du kennst es auch selber, weißt du? Oder okay, da kommt irgendetwas und ich muss nochmal, das Kind in dir muss Heimat finden, weil, oh mein Gott, ich kann ja nicht, es kann ja nicht sein, dass ich mich schon wieder von meiner Kindheit irgendwas in meine Partnerschaft mit einbeziehe. Wo ich dann einfach für mich irgendwann so verstanden habe, hey, ich versuche einfach durch diese ganzen Tools unter Anführungszeichen oder dieses Mindset und Spiritualität, irgendwas wegzuregulieren, was vielleicht einfach mal kurz gefühlt werden will und dann auch wieder abgeschlossen ist, fertig ist.
Total. Also ich glaube, es braucht immer beides. Deswegen ist es nicht schlecht, dieses Mindset-Thema aufzumachen. Mir hat es zum Beispiel geholfen, weil ich aus einem sehr limitierenden Denken komme, ja, wo es Angestelltenverhältnis, Geldprobleme, das Leben ist gegen uns, ja, wo einfach gewisse Glaubenssätze da waren. Und dann habe ich halt durch dieses Mindset-Thema erfahren, ah, okay, es gibt noch Menschen, die denken anders, die denken größer. Ja, also es gibt uns ja schon einen Push für alle, die jetzt da vielleicht langsam auch drin sind gerade, Dinge zu hinterfragen und überhaupt mal dir vorzustellen, dass es größer und besser werden kann. Ich glaube, das kann ein schöner Start sein, aber nur, wenn wir dann auf zweiter Ebene den Körper mitnehmen, weil wir alle natürlich wirklich gespeichert haben, wie es uns als Kind ging. Und du hast das Buch ja angesprochen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Habe ich natürlich auch gelesen.
Ja,
Aber
nicht.
jetzt nutze ich halt diese innere Kindarbeit und betitel es gar nicht mehr so, weil ich einfach merke, okay, da kommt gerade irgendwie eine Stimme, ein Anteil in mir hoch und den will ich in den Arm nehmen, mit wem will ich reden. Und deswegen, so ergibt sich das dann irgendwie von ganz alleine. Ja.
Ja.
Was würdest du sagen, sind dann heute deine tatsächlichen Lieblingstools, wenn es irgendwelche täglichen Routinen gibt, wie du mit deinem Körper, mit deinem Nervensystem in Kontakt kommst?
Ich muss sagen, ich habe, als ich dann in die Nervensystemarbeit eingestiegen bin, waren dann ja so Nervensystemregulationstools und so, waren dann ja ganz ein hottes Topic und habe dann natürlich alles ausprobiert und habe auch da wieder gemerkt, okay, ich komme wieder in diese Wegregulieren-Schiene rein, in dieses, okay, irgendwas kommt auf, ich brauche sofort eine Übung, wo ich jetzt irgendwas damit mache. Und meine Lieblings Tools im Alltag und Anführungszeichen sind eigentlich gar keine richtigen Tools, beziehungsweise ich habe mich so auf zwei Sachen fokussiert, die ich wirklich immer mache. Ich versuche, und das gelingt mir als Mama natürlich in, sagen wir mal, von 5 Fällen in von mir aus 2 oder 3 und der vierte und der fünfte eskalieren dann, das ist ein Fakt. Ich versuche wirklich einfach zu atmen. Ich habe da für mich gemerkt, wie oft ich vergesse, einfach durchzuatmen und wie oft ich meinen Körper selber in so eine Bedrängnis bringe, weil ich nicht atme, weil ich versuche runterzuschlucken, still zu halten, leise zu sein, indem ich einfach wirklich meine Luft anhalte. Also das war so das Erste, was mir echt im Alltag aufgefallen ist, bewusst worden ist, wie sehr sich das alles verändert, wenn eine Emotion kommt, wenn ich einfach mache. That's it. Heute in der Früh wieder. So, meine Mausi, es ist Theater beim Schuhe anziehen. Sie ist jetzt 3,5. Also dieses Alter ist ja auch ganz, ganz entspannendes. Und wie ich dann da sitze und einfach merke, okay, einmal durchatmen und dann kann ich auch wieder normal mit ihr reden. Das Zweite, was ich ganz, ganz gerne mache, ist Socken ausziehen, rausgehen in den Garten. Also ich habe das Privileg und das Glück, am Land bei uns einen wunderschönen, riesigen Garten zu haben. Ja, Natur ist sowas, was ich da noch mit einbeziehe. Aber ich muss sagen, ich mache eher weniger so diese klassischen Tools. Ich habe eine Shakti-Mat, wo ich immer mal wieder drauf liege. Ich mache natürlich auch in Situationen, wo ich, keine Ahnung, beim Frauenarzt sitze oder so, Klopftechniken, das schon, weil es mir dann einfach einfällt, dass das ist, was ich machen kann. Aber prinzipiell fokussiere ich mich sehr auf Atmung und für Reize, für diese Kältereize zum Beispiel zu sorgen, indem ich rausgehe.
Ja,
Genau.
das sind ja schon so kleine SOS-Tools, die man
Yes.
nutzen kann. Und ich finde,
Ja.
wirklich nutze das auch auf zwei Ebenen. Diese kleinen Tools, die gebe ich auch weiter, weil es dir ein Gefühl von Stabilität gibt und auch Macht, dass du nicht einflusslos bist, zu sagen, ich kann jetzt das tun, ich kann mich auf den Körper fokussieren, ich kann mich auf Klopfen, auf Füße, auf Atmung, auf Kälte, auf eine Matte, auf den Boden. Ich kann mich auf etwas fokussieren, was uns
Absolut.
optimalerweise eben aus dem Kopf rausholt. Und deswegen, oder auch Vagusmassage, solche Sachen finde ich sehr, sehr geil. Oder diese Schmetterlingsübungen. Also es gibt schon Sachen, finde ich, die für mich, muss jeder selber testen, sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich sehe den Aspekt, den du meinst, dass wir dann in die Gefahr rutschen, ich will es direkt weghaben. Ja, weil natürlich funktioniert es nicht immer. Manchmal funktioniert es sogar sehr, sehr schnell. Aber, und das leitet sozusagen eine weitere Frage jetzt ein, was ja wirklich dahinter steckt, ist fühlen, Raum geben, Emotionen zulassen. Und in deiner Arbeit nehmen ja auch Emotionen ganz viel Platz ein. Du hast ja auch ein Buch und ein Kartenset dazu gemacht. Wie stehst du zu Emotionen? Wie gehst du damit heute um? Wie war das früher? Wie war vielleicht so der eigene Prozess, sich damit zu beschäftigen?
Boah, dieser eigene Prozess war super spannend, weil ich relativ schnell dann irgendwann einmal gecheckt habe, dass ich eigentlich gar nicht fühle. Das, wenn ich fühle, dann kommt es in so einer Flut, wo gefühlt ich mich von meinem Mann zum 47. Mal scheiden lasse und keine Ahnung, meine Tochter anschreie oder wieder die Welt hasse oder sonst irgendetwas. Das ist mir früher extrem aufgefallen. Und dann ist mir erst einmal, weil ich wirklich nicht verstanden habe, wie kann man denn fühlen? Wie kann man denn etwas, was jetzt da ist, wie kann man das fühlen? Wie kann man das durchleben? Wie kann man aber auch im Alltag, wenn gerade nichts unter Anführungszeichen da ist, wie kann man denn das fühlen? Also was bedeutet denn dieses Nichts? Und da habe ich dann erst einmal gecheckt, wie sehr ich mich nicht nur übergangen habe von Emotionen in mir, sondern vor allem auch von diesem Körpergefühl, wie oft ich nicht gegessen habe, wenn ich eigentlich Hunger hatte, wie oft ich nicht aufs Klo gegangen bin, weil ich noch irgendetwas fertig machen musste, wie oft ich mit einem Kaffee und einer Zigarette in den Tag gestartet bin und wirklich erst um, keine Ahnung, 16 Uhr irgendeinen, Entschuldigung, Scheiß gegessen habe. Ich habe da wirklich erst verstanden, ich habe mir dieses Fühlen völlig abtrainiert, nicht nur diese Emotionen in mir zu fühlen, sondern vor allem auch zu fühlen, was ist mit meinem Körper gerade? Wie geht es meinem Körper? Wann ist mir kalt? Wann ist mir heiß? Wann brauche ich Kuschelsocken? Wann will ich, keine Ahnung, in der Unterwäsche rumlaufen, weil mir so warm ist? Und das war so dieser erste Step, wie ich eigentlich wieder begonnen habe zu fühlen, indem ich das gefühlt habe. Dieses, wann habe ich Durst? Wann habe ich Hunger? Wann muss ich aufs Klo? Wann macht irgendwas im Außen, irgendein Reiz, wann macht das was mit mir? Also bevor ich überhaupt versucht habe, dann zu schauen, was ist das und wie durchlebe ich es, habe ich erst einmal überhaupt versucht zu spüren, was ist denn da alles eigentlich im Außen? Was gibt es denn alles für Reize, die eigentlich meinen Körper etwas fühlen lassen? Und erst viel später oder viel später mit dieser Arbeit natürlich sind dann auch diese kleinen Gefühle gekommen, wie okay, meine Tochter will nicht mit mir mitgehen und da passiert irgendwas in mir, da brodelt irgendwas hoch oder meine Mama sagt irgendeinen Satz oder irgendeinen Blick und ich merke so, wow, okay, da passiert auch wieder was und habe es nicht versucht zu benennen, sondern einfach wirklich zu trainieren, meinen Körper zu spüren.
Ja.
Das ist eigentlich das, wie ich in diese Emotionsarbeit eingestiegen bin. Heute natürlich, später weißt du irgendwann circa, okay, was ist das, was wird da getriggert, was ist das für eine Emotion, aber auch heute noch kann ich manche Sachen nicht benennen und merke aber trotzdem einfach, okay, es will da sein, so.
Ja,
Ja.
total. Also kann man sagen, wahrscheinlich auch kollektiv für viele Menschen, dass wir so viel Kapazität auf dieses Mentale legen und auf das Denken und
Voll.
analysieren, was andere denken, bewerten. Worst-Case-Szenarien, wir gehen in den Kopf, in die Zukunft, in die Vergangenheit, dass wir gar nicht mitbekommen, was jetzt da ist. Und das ist
Absolut.
eigentlich der Shift, der super schwierig ist, der sich auch unangenehm anfühlt. Das ist wirklich, müssen wir nicht beschönigen, das ist einfach fucking hart. Diese Brille oder ich sag mal, diese Taschenlampe, eigentlich das Spotlight wieder auf den Körper zu richten und wahrzunehmen, was da ist. Und was machen wir dann? Also lass es uns gerne an diesem Beispiel mal durchgehen. Wir schaffen es jetzt irgendwie durch die Atmung, wie auch immer, durchs Spüren. Ich setze mich hin, wahrzunehmen, was da ist. Und dann merke ich, oh, körperliche Symptome. Mein Nacken ist verspannt, mein Kiefer ist fest, mein Herz rast, mein Bauch ist fest. So, was machen wir denn dann mit diesen schönen Dingen?
Was ich ganz, ganz oft gemerkt habe dann am Anfang von dieser Arbeit, und das merke ich auch heute bei meinen Klientinnen immer, wir versuchen dann ja auch so wieder sofort mit dem Kopf irgendwie das jetzt zu lösen. So. Also ich habe dann auch bei mir selber gemerkt, okay, ich nehme was wahr und mein Kopf war so, gut, jetzt machen wir Step 1, Step 2, Step 3 und blablabla und bla bla. Und das war ganz spannend, da wirklich Dinge unter Anführungszeichen zu halten, da sein zu lassen, zu sagen, ja, okay, gut, dann schaue ich mal, wie will denn mein Körper jetzt vielleicht eigentlich gerade da sitzen? Was genau braucht er? Und mir hat zum Beispiel diese Frage, wirklich diese eine einzige Frage, was brauche ich gerade, hat mir dabei sehr geholfen, weil für ein was brauche ich gerade, muss ich irgendwie reinspüren, was brauche ich denn? Ich kann ein was brauche ich denn nicht nur logisch mit dem Kopf beantworten, weil dafür muss ich zuerst mal reinfühlen, was brauche ich denn überhaupt, so weißt du? Ja, diese Frage, was brauche ich denn, in den Momenten hat mir dann sehr, sehr geholfen, Dinge zu halten, vielleicht eine kleine Veränderung zu machen, aber nicht mehr unbedingt mit dem Kopf dann nach 47.000 Lösungen zu suchen.
Ja, voll. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Dieses, vielleicht müssen wir es nicht direkt lösen und vielleicht müssen wir
Absolut.
es nicht benennen. Wenn du es benennen kannst, super gut, ja. So diesen Mini-Check-in zu sagen, okay, da ist gerade eine Wut, da ist irgendwas. Aber vielleicht wissen wir noch gar nicht, dass es eine Wut ist, sondern nur so, ich fühle mich unwohl. Mir ist heiß, ja. Mehr ist vielleicht nicht da. Und damit zu sitzen, zu sagen, ich warte mal ab. Also wie du vorhin gesagt hast, dieses Überflutende. Ich würde mich als sehr, sehr sensibel, hochsensibel, wie auch immer bezeichnen. Manchmal haben wir das Gefühl, gerade wir Frauen, diese Welle würde uns jetzt umreißen und ins Nichts stürmen. Und das ist ja oftmals der Grund, warum wir in dieses Ignorieren und Vermeiden gehen, weil wir eben nicht wissen, was dann passiert. Und was ich aber erlebt habe, nachdem ich lange, lange, lange gelitten habe, und mich dann irgendwie dazu durchringen konnte, weil das ist ja ein Gefühl des Loslassen, okay, jetzt holt mich halt sonst wer, jetzt let it go, merkst du, okay, wirklich wie so eine energetische Welle, die geht halt durch. Und nach ein paar Minuten, egal wie du das dann auslebst, wird's ruhiger. So dieses Licht am Ende des Tunnels kommt halt wieder. Und das hat mir dann irgendwann Vertrauen gegeben, dass ich auch durch starke Emotionen irgendwie durchkomme. Ja. Und deswegen, wie gehst du vielleicht auch mit einer wirklich extremen Angst, extremen Wut um, wenn es eben jetzt nicht kurz reicht, so, ah, okay, das ist da, sondern ich muss mich jetzt beschäftigen, weil da ist jetzt wirklich ein großes Thema dahinter.
Was mir da super geholfen hat, so als erster kleiner Impuls, ich habe mal eine wunderbare Nervensystem-Coachin kennengelernt und die hat mir damals gesagt, bei dir, alles, was in dir ist, kann nicht größer sein als du. Und das hat mir total geholfen, wirklich mal diesen, ich habe mir das dann bildlich vorgestellt, habe mir echt gedacht, ja, stimmt. Eine Emotion ist ja in mir, wenn ich nicht quasi das größer mache, als es ist, dann ja, es ist nicht größer als ich so, gell? Das hat mir so als erster Impuls einmal super geholfen. Und in diesen Momenten, wo sich etwas so extrem überflutend anfühlt, da gebe ich immer gern zwei Sachen mit. Und zwar erstens, ich glaube, dass es trotzdem super ist, sich mit einem kurzen, extremen Reiz abzulenken. Nicht im Sinne von, ich unterdrücke es, sondern im Sinne von, ich komme wieder ins Hier und Jetzt. Weil warum werden oftmals Emotionen so stark? Weil ein Körpergefühl auftaucht und der Kopf kommt dann sofort mit einer Bewertung, mit einem, oh mein Gott, so war das damals auch und was ist wenn? Und so war das damals, weißt du? Und dann sind wir entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber nicht mehr im Hier und Jetzt. Und wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, dann können wir das nicht ordentlich durchfühlen. Das geht einfach nicht so. Wir können das dann selber nicht halten. Da dreht dann der Kopf so dermaßen durch, weil er sich nicht mehr sicher fühlt. Und dann schaukelt sich das irgendwie so gegenseitig auf. Das heißt, ich gebe da immer mit, Leute, kauft eine Packung Center Shocks oder kauft diese schokolierten Himbeeren. Ich finde Center Shocks ganz, ganz grauenvoll. Ich brauche ein bisschen weniger Reiz. Ich habe immer diese schokolierten Himbeeren zu Hause, diese getrockneten. Die sind nämlich auch leicht sauer. Und wenn es wirklich ganz, ganz extrem ist und ich merke, wow, jetzt gefühlt alles los, dann esse ich eben so eine Himbeere oder zwei und dann merke ich auch wieder so, okay, ich komme ins Hier und Jetzt. Also vor allem auch bei diesen extremen Gefühlen hat mir sehr geholfen zu verstehen, ich muss, um ins Hier und Jetzt zu kommen, meine fünf Sinne stärken. Ich muss sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Irgendwas in dieser Range muss ich machen, damit ich wieder bei mir ankomme. Damit der Kopf vielleicht wieder ein bisschen leiser wird, ich körperlich wirklich zum Beispiel die Säure von Himbeeren oder Center Shocks spüre und dann auch merke, okay, das Gefühl ist immer noch da, aber es ist ja in mir und der Kopf kann wieder vielleicht irgendwo ein bisschen ruhiger werden. Das ist so das Erste. Und das Zweite, was ich mitgebe, was mir unfassbar geholfen hat, und das war auch sehr, sehr viel Arbeit, aber Koregulation zuzulassen. Also auch wirklich dem Partner zu sagen, ich scheiß mich gerade an, wortwörtlich. Oder ich bin gerade sowas von wütend, dass ich, keine Ahnung, irgendjemand eine reinhauen könnte und hol mich bitte kurz raus oder wie auch immer. Also auch in diese Kommunikation zu gehen, das vor anderen auch zu benennen, war ein wahnsinniger Prozess, natürlich auch für meinen Partner, das dann irgendwie so zu halten, weil niemand von uns hat gelernt, mit Gefühlen umzugehen, weder mit den eigenen noch mit denen von anderen. Ja, aber das sind so die zwei Dinge, wo ich sagen würde, so als ersten Reiz, sich kurz abzulenken, dann wieder reinzuspüren und dann aber auch in diese Koregulation zu gehen.
Ja, ich fand auch dein Bild total toll, zu sagen, die Emotion muss ja in unserer Körperhülle, in der Hautgrenze drin
Ja.
sein. Es kann eigentlich nicht über dich drüber rollen sozusagen.
Ja.
Das finde ich ein total schönes Bild. Also ich bin sehr visuell und da hilft das total. Ich habe jetzt nicht diese Center Shocks, aber ich nutze dann manchmal irgendwie so einen Eiswürfel oder so im Gesicht oder irgendwie Kälte, Wärme, um einfach kurz so das System zu resetten. Und du hast Koregulation angesprochen, das finde ich total spannend. Wir können gern, wenn du magst, nochmal auf Partner oder auch Kind gehen. Da bist du mir zumindest bei der einen Ebene schon voraus. Ein paar haben bestimmt auch schon Kids hier. Weil da stelle ich es mir auch wirklich sehr herausfordernd vor. Und ich bin zum
Boah.
Glück auch in der Lage, dass mein Verlobter mittlerweile einfach auch sich mit vielen Themen beschäftigt und wir sehr reflektiert sind und uns auch diesen Raum geben, was ich festgestellt habe. Und ich arbeite immer gerne mit so einer Farbampel, dass ich sage, hey, ich bin gerade überreguliert in Rot, bin gerade unten in Blau, in Gelb, wo auch immer. Und es war früher so, wenn er überfordert war, er ist immer irgendwie weggegangen in einen anderen Raum oder hat mich ignoriert. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, ja. Also ich brauchte dann eher so drüber reden, ausdiskutieren und den Arm nehmen. Also komplett konträre Strategien. Und dann haben
Ja.
wir das irgendwann halt aufgedröselt. Und wenn er sozusagen jetzt merkt, okay, ich brauche irgendwas, dann bietet er es mir an oder ich frage danach, hey, können wir kurz irgendwie in den Kontakt gehen, ja. Und ich weiß aber auch, dann geht er rüber und macht es für sich irgendwie. Und das ist, ich nehme es nicht mehr persönlich. Ja, es
Ja,
hat nichts
voll.
mit mir zu tun, sondern jeder kann so seine Strategie denn nutzen, auch zwischen Nähe und Distanz.
Ja.
Genau, wie ist es bei euch? Was hat sich bei dir da vielleicht auch getan?
Ja, das hast du gerade wunderschön gesagt, dieses jeder kann seine Strategie nutzen, weil das war auch etwas, was ich vor allem dann auch bei meiner Tochter und natürlich auch bei meinem Partner lange, also dafür habe ich wirklich lange gebraucht, das zu verstehen, dass jede Strategie ihre Berechtigung hat. So, und ja, es gibt Fight, Flight und Freeze und von mir aus auch Fawn. Und wenn wir verstehen, was wir für eine Schutzreaktion haben, was der Partner für eine Schutzreaktion hat, dann ist es alleine das ist ja schon wundervoll. Wir müssen das nicht verändern, weil das ist ja unsere Reaktion, uns wieder in Sicherheit zu begeben. Und das hat für mich ganz lange gebraucht, anzunehmen, eben, dass mein Partner zum Beispiel auch jemand ist, der einfach geht. Der geht und der kurz wirklich 10 Minuten für sich braucht. Wo ich in diesen, also er ist in dem Flight und ich bin in dem Fight. Ich bin in diesem, wir reden das jetzt aus und setz dich her und wir klären das jetzt und sag mir, was du denkst und so. Und je mehr ich halt in diesem Fight drinnen war, desto mehr ist er in diesem Flight gegangen natürlich auch, weil das für ihn Unsicherheit bedeutet hat. Wiederum bin ich noch mehr in den Fight gegangen, weil sein Flight ja für mich Unsicherheit bedeutet hat. Und das überhaupt erst einmal zu verstehen und zu sagen, hey, jede Schutzreaktion hat seine Berechtigung, das mal anzunehmen. Jeder fährt hier einfach wieder runter nach seiner Schutzreaktion und dann kann man miteinander reden, ist viel schöner, als das verändern zu wollen. Und ich habe auch bei meiner Tochter gemerkt, die ist auch sein Flight-Kind, die muss sich dann bewegen, die läuft weg, die läuft in ihr Zimmer, die schmeißt mit der Türe und was weiß ich. Und ich war am Anfang immer so, Alter, ich habe ja das Nervensystemwissen und ich muss ihr ja das beibringen, wie sie ihre Gefühle regulieren kann und dann habe ich irgendwann gemerkt so, wait a minute, sie reguliert ja genau damit ihre Gefühle. Es ist nur meine Bewertung, die sagt, so ist es nicht richtig oder so ist es übertrieben oder oh Gott, sie kann ja nicht immer weglaufen und die Türe schmeißen so. Und ich habe dann erst verstanden, wie viel es eigentlich auch ausgibt nach dieser Eskalation nach dieser Reaktion, dann vor allem auch zu sagen, hey, und jetzt können wir uns umarmen und jetzt können wir uns hinsetzen und das ausreden. Ich gehe auch immer dann zu meiner Tochter, ich klopfe an und entweder sie schreit nochmal, lass mich mal rum, oder sie sagt ja und dann mache ich die Tür auf und sage, magst du eine Umarmung? Und dann kommt sie auch her und dann können wir auch, also wir müssen uns selber erlauben und anderen erlauben, diese Emotionen durchleben zu lassen und die Schutzreaktionen, die halt kommen, auch durchleben zu lassen. Natürlich nicht in Form von, ich verletze den anderen. Das ist eh klar. Also da darf man, glaube ich, auch ein gesundes Mittelmaß finden. Aber es ist nichts, was man irgendwie so verändern muss, dass man ja da gar nicht mehr, keine Ahnung, aus dem Raum rausgeht oder sonst was.
Total spannend. Ich habe ein Bild, was ich gerne noch mit reingebe. Das veranschaulicht das ganz gut und dann noch eine Nachfrage, weil bei uns war es ähnlich. Wie bei euch, wenn, sage ich mal, der männliche Part, das muss nicht immer so sein, ja, wer jetzt zuhört, das ist individuell. Wenn der männliche Part eher so dieses Flüchten hat, ja, er geht weg, Mein Partner hat mir das dann so veranschaulicht, das ist wie, er steht an der Klippe und ich versuche aber draufzuhauen, ja, so ein bisschen zu kämpfen, zu weiß ich nicht was. Und dann stoße ich ihn sozusagen noch weiter von mir weg, dass er eigentlich zurück will, aber er würde sozusagen runterfallen. Das heißt, wir stoßen ihn eigentlich, obwohl wir es nicht wollen, damit symbolisch runter. Und hat er gesagt, hey, du musst einen Schritt zurückgehen. Versuch nicht, mich zu retten oder irgendwie zu schnell auf mich einzureden. Und wenn ich mich zurückziehe und für mich sorge, ja, das kann ich natürlich dann schon tun, kommt er wieder aktiv auf mich zu, wie du es jetzt auch mit deiner Tochter beschrieben hast. Also wirklich zu schauen, was ist das, was ich jetzt brauche, und weder das eine noch das andere ist gut oder schlecht. Wie finden wir jetzt das raus? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, was habe ich denn für eine Reaktion? Ich könnte mir vielleicht noch ein paar Beispiele sagen, weil auf Deutsch heißt es einfach so wie flüchten, kämpfen, ja, oder sich auch anpassen. Ja, dieses Harmoniesüchtige haben wir natürlich auch. Und was würdest du sagen, dann können wir dabei bleiben. Ich muss das nicht verändern. Das finde ich total spannend, weil diese Schutzmechanismen, diese Stressmuster entwickeln sich ja schon einfach in sehr früher Zeit als Kind. Wo würdest du sagen, es ist gut, dass wir die so haben? Und wo kippt es dann, dass wir irgendwie in eine Kontrolle, in Perfektionismus, in irgendwie eine Sucht rutschen, wo es einfach nicht mehr dienlich ist, dass wir das so extrem ausüben? Weißt du, wie ich meine? Also wo können wir noch drin bleiben und wo merken wir, hey, da wäre es eigentlich dienlich, wenn wir daran arbeiten?
Ja, zu deiner ersten Frage, zu diesem, wie finde ich das raus? Ich glaube, es geht vor allem darum, mal zu schauen, was ist denn so meine körperliche Reaktion? Will ich schreien? Also Fight wäre natürlich so dieses Kämpferische, dieses Wut, Panik, rauslassen, wortwörtlich kämpfen einfach ums eigene Überleben. Oder will ich lieber flüchten? Da eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte mal einen Mann bei mir im Coaching, der zu mir gesagt hat, früher ist er immer aus Streits bei seiner Ex-Frau geflüchtet. Also er ist gegangen. Er hat den Raum verlassen, er hat die Türe zugeschmissen und er musste rausgehen, weil er hat gesagt, er dreht durch. So. Und seine Ex-Partnerin hat immer zu ihm gesagt, du flüchtest nur, du läufst nur weg, du stellst dich deinen Gefühlen nicht, etc. So. Und in seiner zweiten Beziehung nach dieser Ex-Freundin hat er sich dann gedacht, naja, okay, vielleicht hat sie ja recht. Ich zwinge mich jetzt einfach mal in den Situationen zu bleiben, weil flüchten ist ja schlecht. So, Bewertung von der Ex. Und hat dann aber für sich gemerkt, das ist für ihn eine absolute Katastrophe. Also er wird dann wirklich beleidigend zu seiner Freundin, er schreit sie an, er schmeißt Sachen durch die Gegend und er hat gesagt, er fragt sich, was ist jetzt besser? Ist besser dieses Flüchten oder ist besser dieses Schreien und ich beleidige dich und ich werf Sachen durch die Gegend? Wo ich dann auch gesagt habe, naja, schau mal, was denkst denn du, was besser ist? Sagt er, ja, eigentlich hat mir das früher voll geholfen, den Raum zu verlassen, rauszugehen, frische Luft. Und dann auch nach 10 Minuten wieder reinzugehen und das ausreden zu wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, schau mal, wieso hast du es denn verändert? Weil dir jemand gesagt hat, dass das schlecht ist. Und das ist so meine Verknüpfung zu der zweiten Frage auch, die du gestellt hast. Ich glaube einfach, ja, es darf bleiben, wenn wir lernen, dass diese Reaktion gesund sein kann und gut sein kann. Nur das große Problem ist, dass das niemand von uns gelernt hat. Wir haben als Kinder eigentlich diese Schutzreaktion ist normal. Das ist gespeichert. Das ist so in unserem Nervensystem. Das wird sich nicht ändern. So. Und wir haben als Kind irgendwann mal irgendeine für uns passende Schutzreaktion entdeckt. Und was wurde dann gesagt? Geh in dein Zimmer und beruhig dich. Hör auf zu weinen. Hör auf zu schreien. Unsere Schutzreaktion wurde dann halt einfach unterdrückt. So, wie sollen wir dann einen gesunden Umgang lernen? Und ich glaube, weil du gefragt hast, okay, und wann kippt es? Ich glaube, es kippt dann, wenn ich es zu oft verdränge. Wenn ich mir zu oft nicht erlaube, diese Schutzreaktion zuzulassen, auf eine gesunde Art und Weise. Und wenn wir da noch mal eins tiefer tauchen wollen, wann kommt denn eine Schutzreaktion? Dann, wenn unser Nervensystem denkt, ist es in Gefahr und es muss sich wieder in Sicherheit begeben. Wann denkt unser Nervensystem, es ist in Gefahr? Wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Wenn etwas, wie wir es brauchen, um uns sicher in uns zu fühlen, nicht erfüllt ist. Und das passiert halt meistens in Verbindungen. So, und wenn wir das verstehen, Alter, da ist ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt. Das triggert mich, weil das kenne ich noch von damals. Wow, okay, jetzt kommt meine Schutzreaktion. Gut, ich erlaube mir jetzt das mal, bevor ich überhaupt einmal versuche zu verstehen, welches Bedürfnis denn seit Jahren nicht erfüllt ist in mir. erlaube mir die Schutzreaktion, reflektiere dann im Nachhinein, was hätte ich denn eigentlich von dir gebraucht? Was hätte ich von meiner Mama gebraucht? Was hätte ich von meinem Papa gebraucht? Dann wird dieser Effekt halt wunderschön und riesengroß, weil man dann einfach gar nicht mehr in dieses Extreme reinkippt.
Ja, mega. Und das hat dann auf jeden Fall so einen großen Aspekt eigentlich in jedem Lebensbereich, wo wir auch
Absolut.
nicht komplett, sage ich mal, alles therapeutisch von Tag 1
Ja.
aufarbeiten müssen,
Ja.
sondern jeden Tag wieder sichtbar wird in jedem Gespräch, was deine Themen sind. Und du kannst jeden
Ja.
Tag sozusagen neu dran arbeiten. Und jetzt wird es
Voll.
dann deutlich, dass dein Partner, dein Kind, ein Nachbar, dein Chef irgendwas sagt. Und in dir wird eben das ausgelöst, was du früher schon immer erlebt hast. Ja, und das ist dann mega krass, weil du merkst, okay, ich kann mich jetzt davon lösen, ich kann mir das anschauen, ich kann mich davon befreien. Und wie du sagst, was früher wirklich einfach wahrscheinlich, sag mal, zu 90% oder mehr eben unterdrückt wurde, weil wir es nicht ausleben durften, weil unsere Elterngeneration, Nachkriegsgeneration, da ging es ja nicht um Emotionen, da ging es um ganz andere Themen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt so unsere Generation, wir gehen in Therapie, wir beschäftigen uns damit, wir wollen fühlen, wir wollen leben, wir wollen das ausdrücken, weil wir es eben ja, irgendwie spüren, dass es auch anders gehen darf und dass wir eben andere Muster oder wenig Muster weitergeben an die nächste Generation. Und das braucht ein bisschen Zeit und Geduld. Das braucht natürlich Arbeit, weil das ist etwas, was sehr, sehr tief in uns schlummert. Ja, auf jeden Fall.
Absolut. Ich habe heute noch Erlebnisse, wo ich verstehe oder wo ich erst jetzt, gerade wieder vor, keine Ahnung, 2 Monaten oder so, ich gehe natürlich selber auch in Therapie und arbeite selber sehr, sehr viel mit Coaching an mir. Und ich habe zum Beispiel in der Therapie vor 2 Monaten auch so ein, da waren wir ganz, ganz tief in dieser Biografiearbeit drin und wirklich auch eben nochmal inneres Kind etc., so wie es eh meistens ist. Und habe dann für mich so gemerkt, so, wow, eigentlich ist da ein riesen fettes Gefühl von Einsamkeit, von ich bin alleine und ich muss Dinge alleine schaffen und ich bin einsam, niemand ist da. So. Und wer wurde ich dann als Kind? Ich wurde dieses Kind, das was alles alleine schafft. Ich wurde diese Person, die alles alleine schafft, die alles alleine macht, weil prinzipiell, ja, am Ende des Tages bin ich eh alleine. So, wunderschöner Glaubenssatz. Und um diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen, mache ich einfach alles selber, weil dann hat niemand anderes jemals die Möglichkeit, mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich alleine bleibe. So, jetzt bin ich seit 9 Jahren in einer Beziehung, bin seit 3 Jahren verheiratet und merke natürlich da auch, okay, diese Verbindungen und diese Nähe zulassen fällt mir schwer, weil ich habe halt Einzelkämpfer-Syndrom. So. Und habe dann für mich gemerkt, mit diesem Heraufholen von diesem Gefühl, wie oft im Alltag ich mir eigentlich denke, ich mach das einfach alleine, weil am Ende des Tages bin ich eh alleine. Wie oft ich in Streits mit meinem Partner oder in Diskussionen mit meinem Partner immer gedacht habe, ja, dann geh halt, ich komme alleine klar. So, weißt du, geh doch, ist mir doch wurscht. So, ich brauche dich nicht. So. Und erst irgendwann einmal gecheckt habe, Alter, das ist alles Schutz. Das ist alles Schutz, nur um ja nicht nochmal dieses Gefühl von Einsamkeit erleben zu müssen. Nur um sich selber irgendwie dieses Bedürfnis von Nähe und Zuneigung, was da natürlich zu wenig gegeben war, abzuschotten. Irgendwie zu sagen, ja, okay, ich lasse zwar Nähe bedingt zu, aber nur so viel, wie ich die Kontrolle habe, weil dir gebe ich jetzt nicht das Zepter in die Hand, dass du mich vielleicht einsam und alleine zurücklässt. Das ist heute noch super spannend, wie ich im Alltag ganz oft merke, so, ah, hi, Gefühl, du bist wieder da. Ah, wait a minute, das Bedürfnis dahinter ist wieder mal nicht erfüllt. Cool, jetzt kann ich in die Kommunikation gehen, das ist halt wunderschön. Und so wie du sagst, ein Prozess, der dauert.
Ja, aber super Beispiel, das war sehr einprägsam jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt. Und bei mir, ich würde fast sagen, eine komplett konträre Entwicklung. Wenn du sagst, du machst alles alleine, bei mir war es das Gegenteil. Ich war eher die Klette.
Ja, weil das sagt man ja auch. Ja. Sagt man ja auch, dass wir uns als Kinder im Prinzip einen von diesen 2 Wegen wählen.
Ja, von
entweder,
den Polen. Ja.
Genau, ich bin so Einzelkämpfer, ich kann aber schwer Nähe zulassen, oder ich bin Klette und habe dafür überhaupt kein Selbstvertrauen in mich. Irgendwie
ja,
so.
Ja, genau. Ja, weil eben sehr ängstlich, unsicher auferzogen, weil meine Mama auch sich aufgeopfert für 3 Kinder und nicht um sich selber gekümmert. Und dann war ich vor 5, 6 Jahren in der Beziehung die kontrolliert hat und abhängig war und gedacht hat, du rettest mich jetzt, ja, weil du hast eine Energie. Du du bist mein Sonnenschein, meine Sonne, das will ich aufsaugen, das will, ich, will mich pushen. Ist jetzt natürlich ganz anders, ne, weil wir einfach da mitgegangen sind oder dran gewachsen sind, dass ich sage, jetzt kann ich Dinge alleine machen. Früher, ich habe geheult, wenn der mal ein paar Tage weggefahren ist.
Und ich war so, oh Gott, ich kann nicht neben dir schlafen, ich will alleine auf der Couch schlafen. Ja, aber super spannend,
krass,
weil sich da auch halt einfach auch wieder zeigt, wie unterschiedlich diese ganzen Zustände sind und dass wir uns unsere eigenen Wege schon irgendwie wählen, um zu überleben.
Ja, und das ist eben wichtig, dass wir da in eine gesunde Balance reinwachsen, zu sagen, die Extreme ist nie richtig, zu sagen, du kannst alles, dann machst du gefühlt auch, also dann schneidest du die Verbindung ab und ich, wenn die Verbindung nicht da ist, bin total lost. Das heißt, ich darf sie dann oder durfte die letzten Jahre reinwachsen, mich selber als stark genug und gut genug und wie auch immer zu fühlen, weil das war sozusagen, ich war so halb und er hat gesagt, er komplettiert mich und jetzt sind wir aber zwei Ganze, dass wir sagen, zusammen ist halt schöner.
Ja. Und da habe ich gerade diesen Impuls noch bekommen, dieses, und da setzt für mich Spiritualität an und mein Glaube daran, dass wir immer die Menschen in unser Leben ziehen, die wir brauchen, um zu wachsen. Weil ich habe erst ganz, ganz, vor vielleicht anderthalb Jahren bin ich da gesessen und habe verstanden, Alter, mein Mann und mein Kind sind einfach genau dafür da, dass ich mal nicht alles alleine mache, dass ich Nähe zulasse. Meine Mausi war ein Tragebaby, die hat an mir geklettet und ich habe es teilweise nicht ertragen, weil ich mir gedacht habe, du nimmst mir all meine Autonomie, meine Freiheit, mein das, was ich mir halt so schwer erarbeitet habe, dieses alleine kämpfen müssen. So, und habe dann erst verstanden, ey, ich darf mit denen lernen, Nähe und Verbindung und Liebe zuzulassen, auf eine gesunde Art und Weise, wie sie mir natürlich lange Zeit Angst gemacht hat.
Ja.
Und zeitgleich kenne ich aber so viele Frauen wie dich, die in dieser Anpassung gefangen waren, in diesem ich klette mich an dich und die bekommen einen Partner, der sehr selbstständig ist, der sagt, du, jetzt übertreibe mal nicht und ich gehe jetzt mal und ich ziehe mich jetzt mal zurück und ich bin ja jetzt mit meinen Kumpels und keine Ahnung was, so, wo eben dann die andere Seite vielleicht da sitzt und sich denkt, ich werde jetzt gleich sterben, wenn ich nicht weiß.
Ja, genau, ich bin total lost alleine.
Und das ist so, da setzt dann halt eben dieser spirituelle Aspekt für mich an, wo ich wirklich der festen Überzeugung davon bin, vor allem was Kinder betrifft, du bekommst immer die Seele als Kind, die du brauchst, um echt deine tiefsten Tiefen anzuschauen und zu wachsen.
Da glaube ich auch dran. Und das war jetzt nochmal ein schöner Deep Dive, was auch Nervensystemarbeit ist, ja? Weil diese ganzen Regulationstools sind oberflächlich oder außen sichtbar. Aber eigentlich zieht sich das ja bis zur Geburt, dass wir denken, boah, was sind das für Dynamiken? Das habe ich mir nicht erdacht, das habe ich mir nicht irgendwie ausgesucht, sondern das ist einfach entstanden durch die Prägung und durch die Kindheit. Und jetzt können wir als Erwachsene halt damit gut umgehen. Und ich glaube auch fest daran, dass unsere Partner, unsere Kinder, auch wann die auf die Welt kommen und all solche Sachen, uns wirklich etwas zeigen dürfen. Und wenn du zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, eine Trennung, ich finde es auch, wenn wir jetzt ganz logisch, ganz objektiv da rangehen, manchmal nicht schlimm, weil du einfach sagst, okay, das war ein Lebensabschnitt und beide haben ihre Lesson, die Seele hat es gelernt, es ist fertig.
Ja,
ja, und die haben sich irgendwie auseinanderentwickelt und es ist gut, es gibt keine gemeinsame Reise mehr. Ja, das ist natürlich schade, wenn wir es jetzt romantisch sehen, aber solange wir noch einen gemeinsamen Auftrag haben, gehen wir auch gemeinsam dann noch weiter. Ja, glaube ich auch fest dran.
Ja,
sehr schön. Wir haben jetzt schon einiges besprochen. Gibt es noch irgendwas, wo du gerade sagst, hey, das wäre für dich noch wichtig, dass du möchtest noch teilen, noch eine Lesson, noch einen Impuls, den du da rausschicken möchtest für die Hörerinnen gerade?
Was da für mich jetzt gerade noch irgendwie dazu passt und dazu kommt, ist, wenn ich es jetzt vor allem auf das Mama-Sein beziehe, ich habe so oft diese Situation, wo ich merke, mein Kind ist wie ich, mein Kind ist wie ich damals war. Auch dieses, also mein Kind ist ein Kind, so dieses Laute und dieses Outgoing und dieses Schreien und dieses und Gefühle zeigen und so. Und bei mir wurde das halt damals komplett unterdrückt und der Deckel draufgesetzt. Und ich merkte halt im Alltag dann immer wieder auch, wie sehr man sich dann selber ein bisschen so mitheilt, indem man da einfach diesen Themen Aufmerksamkeit schenkt und merkt so, okay, es ist quasi nicht das Kind die Aufgabe, dass ich dem Kind beibringe zu regulieren und sonst irgendetwas, sondern es ist die Aufgabe, dass ich bei mir schaue, hey, was macht mein Kind mit mir? Woher kommt das? Und wie kann ich das dann vielleicht eben anders machen, unter Anführungszeichen, als das, wie ich es gelernt habe. Also auch da bin ich nochmal der festen Überzeugung davon, dass wir da so unfassbar viel von den Menschen um uns herum lernen können, wenn wir zulassen, darüber nachzudenken, was uns triggert. Man sagt ja auch in der systemischen Arbeit, man bekommt immer den Partner, der die gleiche Kindheitsverletzung hat, nur das gegengesetzte Schutz, nur den gegengesetzten Schutz mehr erleben muss. Ich glaube, du kannst da relate.
Well.
Ja, es hat bei mir auch lange gedauert, dass ich so gemerkt habe, so, wow, wir haben ja die komplett gleiche Kindheit, den komplett gleichen Kindheitsschmerz, die komplett gleichen unerfüllten Bedürfnisse, nur er halt auf seine Art und Weise mit seinen Schutzmechanismen und ich auf meine. Ja, und da einfach in diese Systemarbeit reinzugehen, in diese Nervensystemarbeit reinzugehen, ist wunderschön.
Total. Vor allen Dingen, dass wir uns dann gegenseitig irgendwie heilen und unterstützen und dann
Yes.
es alles noch ein bisschen schöner und bunter wird auf diesem komischen Planeten.
Das hast du wunderschön gesagt.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Input, für das Gespräch. Es war sehr schön, es war sehr spannend,
Super
mal in
cool.
deine Welt noch tiefer einzutauchen. Ja, ich würde sagen, du darfst noch einen letzten Schlusssatz sagen und dann verabschieden wir uns für heute schon. Ich sage schon mal vielen Dank. Und wir hören uns bald wieder.
Ja, vielleicht als kleinen letzten Schlusssatz für euch, die jetzt bis jetzt zugehört haben. Vielleicht könnt ihr ab heute einfach mal ein bisschen anfangen, reinzuspüren in euren Körper. Was brauche ich gerade? Vor allem diese Basics von Durst, Hunger und Klo gehen, vor allem auch nochmal zu verstärken, ohne dass ihr da weiß Gott, wie tief gleich in eure Gefühle reintauchen müsst und wollt. Und ja, dieses Körpergefühl ein bisschen zu trainieren und dann könnt ihr auch weiter in eure tieferen Emotionen auch reingehen, dann wird sich sicher anfühlen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Macht's gut, lasst es euch gut gehen.
Ciao. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, hinterlasst super gerne Kommentare, Feedbacks, Fragen, was auch immer. Schreibt es super gerne rein. Ich schaue mir immer alle Kommentare an und versuche so gut wie es geht, darauf zu antworten. Also vielen Dank auch an diejenigen, die immer fleißig hier kommentieren auf Spotify oder auch auf anderen Plattformen. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und bis dahin, alles Liebe. Bye.